Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fantastic Insights. Heute habe ich Dr. Janina Maschke zu Gast. Sie ist Cognitive Psychologin, Wissenschaftlerin und Autorin mit ADHS. Erst dieses Jahr hat sie ein wunderbares Buch rausgebracht, A Feminist Guide to ADHD, How Women Can Thrive and Find Focus in a World Built for Men. Sie arbeitet mit Menschen, die ebenfalls ADHS haben, um sie zu unterstützen und zu begleiten. Und ihre Mission ist es, Verständnis und hilfreiche Strategien für Menschen mit ADHS zu vermitteln und zu fördern. Über ihren reichweitenstarken Account inspiriert und hilft sie hier tagtäglich über hunderttausende Menschen. Wir sprechen heute über die neurobiologischen Hintergründe von ADHS und auch über die Herausforderungen, sowohl sichtbare als auch unsichtbare, im Alltag und Berufsalltag und wie du mit praktikablen Tipps dir selbst helfen kannst, um mit deinem besonderen Gehirn umzugehen. Wir sprechen aber auch über Chancen und Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Sachen ADHS. Und zuletzt sprechen wir über die Stärken, die auch ADHS mit sich bringen können und wie du sie für dich selbst hebeln kannst. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen bei Fantastic Insights. Mein Name ist Thila Pham und das ist der Podcast über inspirierende Einsichten für dein persönliches und berufliches Wachstum. Liebe Janina, du hast ja in Psychologie promoviert und auch in Amerika als Therapeutin gearbeitet, bist ja heute für viele zig hunderte tausende Leute Expertin, auch Vorbild in Richtung ADHS. Mich würde total interessieren, welche Lektion hast du denn persönlich bereits in jungen Jahren gelernt, wovon du heute noch profitierst? Gab es da was, was dich sehr geprägt hat und was du bis heute noch mitnimmst?
Für mich war es, glaube ich, einfach die Schulzeit. Jetzt nicht unbedingt ein bestimmtes Szenario, aber im Allgemeinen einfach die Schulzeit, dass es sich immer sehr schwer angefühlt hat für mich und ich da schon wusste, dass irgendwie was anders ist, aber ich konnte es nicht so sagen, woher es kommt oder wieso bestimmte Sachen so viel schwerer waren für mich, aber auf der anderen Seite auch andere Sachen, so eher die kreativen Sachen, so viel einfacher. Und das hat mir einfach gezeigt, wie schwierig auch die Schulzeit sein kann oder das Leben, wenn man keine Diagnose hat oder vor allem keine ADHS-Diagnose. Und eben durch meine Diagnose dann im Erwachsenenalter war es so wie wirklich so wie eine Glühbirne, die aufglüht und alles hat Sinn gemacht. Und alle Sachen in der Schule oder dann auch danach im Studium, in der Arbeit, haben einfach so viel mehr Sinn ergeben, wieso es vielleicht so schwer war oder wie man es auch viel einfacher hätte gestalten können.
Weißt du, was ich so interessant finde? Jemand, der dich von draußen beobachtet und einfach nur dein CV lesen würde. Ja, promoviert, Expertin, du hast ja auch wohl einen Influencer-Status auf Instagram, weißt du, erreichst so viele Menschen. Und dann zu hören von einer Dr. Janina Maschke, dann zu hören, ich habe irgendwie in der Schulzeit gestrauchelt, weißt du, das passt gar nicht so in dieses Bild. Und da würde ich gerne heute auch ein bisschen mehr mit dir darüber sprechen, weißt du, was sind das denn für unsichtbare Dinge auch, die wir eben nicht miterleben? Und kannst du uns vielleicht so ein konkretes Beispiel geben? Du hast schon gerade gesagt, die kreativen Dinge sind mir leicht gefallen, aber womit hast du dich denn persönlich total schwer getan? Und wie hätte man das vielleicht auch damals schon mit dem Wissen, dass man ADHS hat, besser abfangen können?
Also eine Sache, die mir extrem schwer gefallen ist, ist einfach das Stillsitzen für so lange Zeit in der Schule. Also das fand ich wirklich sehr, sehr schwierig. Und dann waren es auch die Hausaufgaben im Allgemeinen, die ich zu Hause machen hätte müssen und dann vergessen habe oder nicht machen wollte, wenn es spannendere Dinge gab. Und also aufs Erste mit dem Sitzen finde ich im Allgemeinen ist es bestimmt für Kinder nicht gut, so lange still sitzen zu müssen. Und wäre es sehr schön, da auch mehr Pausen oder einmal mehr Bewegung zu integrieren. Und dann eben auch vor allem für Leute mit ADHS wäre es schön, wenn die dann auch in der Schule die Möglichkeit hätten, öfter aufzustehen oder irgendwelche Aktivitäten auch während dem Unterricht machen zu können, die jetzt auch andere nicht unbedingt ablenken. Und jetzt in USA habe ich das sogar auch schon vermehrt in Schulen gesehen. Ja. Und die dann entweder mehr Pausen machen durften oder die so wie ein Terraband sich an einen Stuhl oder Tisch binden konnten und dann immer mit den Füßen da rumspielen konnten. Also das finde ich schon einen guten Fortschritt.
Also jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben zu Hause im Homeoffice so ein Threadmill, also so einen Laufband unter dem Schreibtisch für Menschen, also die im Berufsleben sind. Warum dürfen Kinder nicht sowas haben? Okay, ist vielleicht ein bisschen teuer, weißt du, unter jedem Schreibtisch sowas hinzumachen. Aber ich glaube, das wäre sehr effektiv, wenn du wüsstest, das Kind hat einfach einen starken Bewegungsdrang, ne, und muss auch da mehrfach stimuliert werden. Und ich finde das so interessant, Janina, weil man assoziiert ja mit diesem Bild eher den Zappelpeter. Ne? Also eher ein männliches Bild, weil man sagt ja auch, und dazu kommen wir später auch, dazu hast du auch ein wunderbares Buch veröffentlicht, und zwar eher aus einer femininen Sicht, wie äußert sich da eigentlich ADHS. Aber damit assoziieren wir ja eher den Zappelpeter. Und ich kann das aber nur bestätigen. Ich habe ja auch seit letztem Jahr genau meine ADHS-Diagnose. Und ich habe Wege gefunden, um Bewegung in meinen Schulalltag zu bekommen. Ich weiß ganz genau, in jeder Stunde habe ich mich gemeldet. Ich konnte nicht mehr. Es war mir einfach zu lang. Es ging nicht. Ich habe gesagt, ich muss auf Klo. Und dann bin ich extra einmal um den ganzen Hof gelaufen, um wieder klarzukommen, wieder zurückzukommen. Ne? Also um mich einfach nur beschäftigt zu halten. Oder ich habe irgendwann, wurde ich sehr kreativ und habe gesagt, sehr willkommenerweise, ich bin von der Treppe gefallen, mein Steißbein war so ein bisschen verstaucht. Also habe ich jedem Lehrer gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht sitzen auf meinem Steißbein, ich muss leider stehen. Also durfte ich die ganze Stunde über, den ganzen Tag über stehen, und das war das Beste, was mir zu der Zeit passieren konnte. Aber schade, dass man selbst erstmal so kreativ, weißt du, werden muss, damit man bedürfnisgerecht irgendwie klarkommt und konzentriert arbeiten kann. Das heißt, deine Lektion an der Stelle ist auch bedürfnisorientierter, ne? Also auf die Kinder einzugehen, damit sie auch wiederum ihre Stärken wahrnehmen können. Und was ist so deine persönliche Lektion gewesen, dadurch, dass du diese ADHS-Diagnose nicht hattest, rückblickend?
Ich glaube, meine persönliche Lektion war so, vielleicht so ähnlich wie bei dir, dass ich selber kreativ werden musste, um so durch die Schulzeit zu kommen oder um so die Stunde zu überleben oder den Schultag, und dass ich da auch selber, wie du, mich dann gemeldet habe und dass ich halt dauernd auf die Toilette gelaufen bin und wieder zurück, oder.
Wir hätten uns gut verstanden, Janina. Wir wären dann zusammen auf Klo gelaufen. Witzig. Ja. Aber sehr schöne Lektion, weißt du? Also auch auf seine Bedürfnisse zu hören und kreative Wege zu finden, weißt du, um denen auch nachzugehen, weil du am besten weißt, was du brauchst, um gut arbeiten zu können. Sehr schön.
Ja. Ja.
Und da hätten wir auch schon so den Einstieg zu unserem Thema eigentlich. Und zwar, Janina, du bist ja ADHS-Expertin, und ich würde gerne so mit so einem Einstieg schaffen, und zwar, es gibt ja gerade so ein Social-Media-Bashing. Ne? Jeder hat ja heutzutage ADHS, und dabei sind es nur laut Statistik 2,5% laut dem Diagnostiksystem für psychische Störungen. Ja, also wenn man diesem Katalog folgt, nur 2,5%. Man vermutet aber schätzungsweise sind 4,7% der allgemeinen Bevölkerung, also um die 5%, die ADHS haben. Und viele sagen aber jetzt, ja, ich habe eine kurze Aufmerksamkeitsspanne durch TikTok bekommen. Ich habe jetzt auch ADHS. Ach, das kenne ich, ich habe auch ADHS. Und was sagt denn die Forschung zum Gehirn, weißt du, zu Neurodivergenz, zu ADHS? Inwiefern tickt denn auch unser ADHS-Gehirn anders? Und wie zeichnet sich, weißt du, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne von ADHS ab? Also wie grenzt sich das auch ab? Wie erkennen wir das?
Also jetzt erstmal nur wegen, weil du meintest, bei Social Media wird es jetzt so gehypt oder man sieht so viel. Und natürlich erstens, wenn man auf bestimmte Videos klickt, sieht man auch immer mehr von diesen Art Videos. Und dadurch wirkt es vielleicht für einen auch selber nochmal viel mehr. Und vielleicht jetzt auch, weil mehr sozusagen Stars, berühmte Leute sagen, dass sie eine ADHS-Diagnose haben. Ich glaube, dadurch wirkt es auch nochmal viel prominenter. Aber wie du gesagt hast, die eigentlichen Zahlen sagen jetzt nicht wirklich aus, dass es so viele Leute sind. Und jetzt habe ich leider deine zweite Frage
vergessen. Das ist schon mal eine gute Antwort auf den ersten Teil. Die zweite Frage war, inwiefern tickt unser Gehirn denn real anders? Ne? Dass es nicht nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne ist, die du dir wegtrainierst durch TikTok, sondern inwiefern ist ADHS etwas Reelles? Auch aus neurowissenschaftlicher Sicht. Wie erkennen wir das?
Also, ja, wenn man ADHS hat, hat man auch im Gehirn Veränderungen. Also einerseits hat man, oder vermutet man, oder die Wissenschaftler, dass man weniger Dopamin hat, also ein Glücklichkeitshormon, das uns eben auch hilft, mehr Konzentration zu haben, mehr Motivation zu haben. Und Leute mit ADHS haben einerseits weniger Dopamin, also produzieren weniger Dopamin, und dann auch noch das Dopamin, das dann sozusagen im Gehirn darum schwirrt, wird auch noch schneller verstoffwechselt und runtergebrochen. Also haben wir weniger und dann ist es auch noch schneller weg. Und dann sagt man auch, dass unser Frontal, Lappen, so heißt es, glaube ich, auf Deutsch, Frontal Lobe, also hier vorne, dass die nicht so ausgeprägt ist wie jetzt bei jemandem, der nicht ADHS hat. Und unser Frontallappen ist sozusagen unser CEO, der uns sagt, was wir machen sollen oder nicht machen sollen, dass wir, wenn wir jetzt eine Hausaufgabe bekommen oder ein Work-to-do, dass wir jetzt anfangen sollen und nicht erst in einer Woche oder die Nacht davor. Und da eben unser Frontallappen auch nicht so ausgeprägt ist oder sich manchmal auch langsamer ausprägt, ist es dann eben schwieriger, weil da sind auch unsere ganzen Executive Functioning Skills, also Time Management, Prokrastination, Konzentration, Short-Term Memory. Und dann funktionieren die ganzen Sachen natürlich nicht so super. Und ich meinte eben, dass es auch sich länger dauern kann, bis sich unser Frontallappen entwickelt oder voll entwickelt. Und man geht so davon aus, dass jemand mit ADHS so zwischen 2 bis 3 Jahre hinterher ist. Also deswegen fallen vor allem Kindern dann bestimmte Sachen viel schwieriger oder Teenagern ist es noch mal schwieriger, ihre Emotionen zu kontrollieren, weil eben dieser Frontallappen auch noch nicht völlig ausgeprägt ist oder sich völlig entwickelt hat.
Das heißt so, du hast gerade so schön von dem inneren CEO gesprochen, diese Executive Functions, das heißt uns selbst zu steuern, also selbst zu managen, viel aufs Zeitmanagement zu achten, auch mit Dingen rechtzeitig zu starten. Das sind Dinge, die tendenziell auch einfach neurologisch erschwert werden, nicht nur durch Dopamin, sondern auch, weil dieser Frontallappen tendenziell nicht so entwickelt ist oder nicht so zeitlich so reif entwickelt ist, ne, wie bei neurotypischen Menschen. Okay.
Genau.
Das sagt also die Wissenschaft. Und jetzt gucken wir uns aber auch an, Janina, wir haben ja ein Diagnostiksystem, ne? Und ADHS gilt ja als psychische Störung. Und wenn wir uns beide mal anschauen, ich musste so herzlich lachen dazu. Du hast ja einen Doktortitel und ich meine, ich weiß auch nicht, komplett unerfolgreich in meiner Karriere. Würdest du, und es gibt ja auch Teile, wofür wir auch unglaublich stolz sein können. Ne? Ich bin auch sehr, sehr stolz auf mein schnelles Gehirn, sag ich mal, die schnelle Auffassungsgabe. Aber findest du als ADHS-Expertin, der Begriff psychisch gestört ist adäquat? Wird uns Menschen als Persönlichkeiten überhaupt gerecht?
Ich finde im Allgemeinen den Begriff psychische Störung oder dass jemand psychisch gestört ist, im Allgemeinen sehr fragwürdig. Und ich finde, man sollte sich da einen bisschen besseren Begriff ausdenken und verwenden. Und jetzt eben nur auf ADHS bezogen, würde ich sagen, nein, definitiv nicht. Ich finde es schon sehr wichtig, dass man sagt, dass ADHS eine mentale Krankheit ist, eine neurodevelopmental Krankheit, also dass sie im Kindesalter schon beginnt, dass man auch, genau, Entwicklungsstörung, dass man einfach auch begreift und vor allem andere, die nicht ADHS haben, dass sie begreifen, dass es wirklich eine Einschränkung sein kann und dass Behandlung und Unterstützung extrem wichtig sind. Und wenn man das eben alles nicht hat, kann es einem auch sehr schlecht gehen und man geht davon aus, dass Leute, die eben keine Diagnose bekommen, keine Behandlung bekommen, dass sie die Wahrscheinlichkeit um einige steckt, dass sie einmal früher sterben. So um 13 Jahre vermutet man, dass sie...
13 ja. Jahre stirbst du früher, ja. Aber weil du durch die Welt läufst, die irgendwie für neurotypische Gehirne gebaut wurde und nicht weißt, dass du anders bist und deswegen überall aneckst und nicht klarkommst? Oder wie erklärt man sich, dass du dann früher stirbst?
Also einmal, weil man dann auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man Drogen konsumiert, um einfach sich selber sozusagen zu behandeln durch Drogen, durch Alkohol oder was auch immer, dass man einfach durch Leichtsinn irgendwas Blödes macht, dass man nicht aufpasst beim Autofahren, beim Fahrradfahren, dass dann irgendwelche Unfälle passieren, dass man auch nie wirklich einen Job so richtig bekommt oder von Job zu Job springt und das dann natürlich auch was mit einem macht, dass man dann auch andere Krankheiten bekommt wie Depressionen, Angststörungen und so weiter. Und das ist dann natürlich auch sehr schwierig. Also finde ich schon wichtig, dass Leute begreifen, dass es eine mentale Krankheit ist. Aber psychische Störung finde ich im Allgemeinen einen komischen Begriff.
Ja, finde ich sehr gut. Und auch, dass man auch sagt, es kann oder ist kann eine mentale Krankheit sein, ne? Muss ja nicht zwangsläufig so sein. Ich meine, es kann ja auch sein, dass du mit ADHS sehr funktional bist, richtig? Und dass es gar nicht zu einer mentalen Krankheit kommt. Aber dass du auch hier bewusst sagst, es ist nicht nur ein Persönlichkeitsmerkmal, also ein Persönlichkeitsstil, wie zum Beispiel Hochsensibilität, habe ich jetzt gelernt, ist nur ein Persönlichkeitsmerkmal. Und da aber auch den Fokus drauf zu legen, wie viel Leid, ne, auch damit einhergehen kann, dass Leute auch wirklich, wirklich darunter straucheln, finde ich sehr wichtig. Cool. Mhm. Und Nina, ich habe auch mal gelesen, es gibt da Statistiken, die zeigen, gerade bei ADHS-betroffenen Menschen, dass die Schere sehr groß ist zwischen, du hast gerade angesprochen, drogenabhängig und auch im Gefängnis zu sein versus total erfolgreich Unternehmer, Unternehmerin zu sein. Ja, also diese beiden Kluft, also eher weniger so ein Durchschnitt, dass du jetzt so einen 9-to-5-Job hast, irgendwie im Amt oder sowas. Wie erlebst du das? Also wie erklärt sich das auch, dass diese Extremen so stark eingenommen werden? Und ist das auch wir kommen gleich auch noch zum Unternehmertum, ist das auch etwas, was ADHSler so prädestiniert haben, dass sie geeignet sind fürs Unternehmertum durch, ne, die Kreativität, dieses Ideenreichtum, auch diese Risikoaffinität, die man mitbringt?
Also es ist schon sehr interessant, dass da doch die Schere immer sehr, sehr groß ist bei Leuten mit ADHS. Und es ist ja einfach so im Allgemeinen, jeder Mensch oder jedes Kind wächst auf mit bestimmten Risikofaktoren, mit bestimmten Schutzfaktoren. Also zum Beispiel, deine Eltern verstehen sich gut, deine Eltern kümmern sich um dich, du kannst auch wirklich zur Schule gehen, du hast Unterstützung bei Hausaufgaben machen und so weiter. Und das Gleiche ist dann natürlich auch bei ADHS, wenn jemand mit ADHS diese Unterstützung bekommt und vielleicht, man muss gar nicht wissen, dass die ADHS haben, aber dass man einfach seine Kinder oder die Kinder unterstützt, dann macht es das natürlich auch einfacher, dann zum Beispiel ins Studium zu gehen oder sich zu trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber wenn man nicht diese Unterstützung hat und mehr Risikofaktoren, dass zum Beispiel auch deine Eltern drogenabhängig sind, dass deine Eltern keine Jobs haben, weil sie vielleicht auch ADHS haben und sie nicht diese Unterstützung bekommen haben, macht es das dann natürlich auch viel, viel schwieriger für dich, deinen Weg zu finden oder für dich zu lernen, wie kann ich damit gut umgehen, wie kann ich Hilfe bekommen oder nach Hilfe fragen, wie kann ich eine Behandlung, Diagnose und so weiter bekommen. Und dann sind die Leute eben sehr oft auf sich alleine gestellt und so das Einzige, was sie vielleicht kennen oder das Einfachste in dem Moment ist dann, Drogen zu nehmen oder irgendwelche Straftaten zu begehen und dann ins Gefängnis zu kommen.
Und es ist ja auch genetisch vererbbar, richtig? Das heißt, wenn du ADHS hast, muss eines deiner Elternteile ADHS haben, oder? Es kann nicht von nichts kommen.
Also man sagt, hauptsächlich ist es genetisch vererbbar, also so zu 80%. Und dann könnten auch noch so Umweltfaktoren das beeinflussen, wie stark es dann auch ausgeprägt ist oder sagen wir, welche Symptome eher hervorkommen oder eben nicht.
Ja, das habe ich neulich auch zu Autismus gelesen, dass zum Beispiel Umweltverschmutzung, also Luftqualität, auch Pestizidgehalt, auch einfach die Entwicklung und auch Autismus, weil das ist ja bisher auch noch nicht so gut erforscht, woran das eigentlich liegt, dass das auch Einflussfaktoren sind. Aber größter Teil nehme ich mit, ist genetisch. Und ich finde es aber auch so schön an der Stelle, weil wenn man das weiß, man kann auch so ein bisschen die Familie mitheilen, weißt du? Also ich habe dann erstmal das Gespräch zu meiner Mom gesucht, weil ich musste erstmal 50-50 Chance, okay, ist es mein Paps oder ist es meine Mom? Und ich wusste direkt, okay, meine Mama. Ist meine Mama. So eine ganz liebevolle, wuselige Frau, die kann nicht still sitzen, die redet die auch die ganze Zeit rein und das bringt auch immer wieder Konflikte, weil wir Kinder dann sagen, Mama, hör uns doch mal bitte zu, aber sie kann gar nicht, weil ihr im Kopf so 10.000 Achterbahnen abgehen. Und da erstmal so Verständnis zu schaffen, ihr das auch zu erklären und seitdem hat sie auch so viel mehr Bewusstsein gewonnen, weißt du, und akzeptiert sich mehr auch und schämt sich selbst auch nicht so sehr dafür, dass sie vielleicht Dinge mal nicht hinbekommt, fand ich total schön auch irgendwo, weißt du, das zeigt auch so ein bisschen die Macht der Diagnose. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, man ist gelabelt auf ein Leben lang, ne, und irgendwie jetzt gehandicapt, sondern wie viel Verständnis, Akzeptanz das auch schaffen kann. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, warum, weißt du, was du aus deiner eigenen Diagnose auch für dich ziehen konntest.
Ja, aber ich fand, bei mir ist es so ähnlich wie bei dir, dass auch dann einerseits war es für mich sehr, sehr hilfreich, einfach zu wissen, okay, es ist ADHS und es ist nichts anderes, also nichts anderes, was man vielleicht auch schnell irgendwie hätte heilen können oder fixen können. Aber dann auf der anderen Seite auch, dass ich wusste, okay, ich bin nicht dumm oder ich bin nicht faul. Es ist ADHS und jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Oder auch in der Schulzeit. Wie gesagt, die Schule war nicht meine liebste Zeit, aber jetzt habe ich Erklärung dafür, wieso es so manche Sachen so schwer waren oder so anstrengend waren. Und das fand ich einfach sehr befreiend und dann auch bei meinen Eltern, also beide meine Eltern vermute ich, also sie haben keine Diagnose, haben ADHS und mein Partner höchstwahrscheinlich auch, aber er hat noch keine Diagnose. Das macht, hat es dann auch nochmal einfach gemacht, uns alle irgendwie zu verstehen und zu verstehen, wieso zum Beispiel, wie du meintest, bei deiner Mutter, dass sie immer reinredet und euch unterbricht, obwohl sie es gar nicht böse meint, aber dann versteht man es einfach mehr und kann noch besser damit umgehen.
Mein Psychiater, der damals dann Diagnose ausgestellt hat, hat gesagt, ja, Frau Pham, wundern Sie sich denn, dass Sie so lange schon in einer Beziehung mit einem Mann mit ADHS sind und es ausgehalten haben? Ja, Sie haben selbst ADHS. Und da ist es mir wirklich wie die Schuppen von Augen gefallen, weil ich das nie auf dem Radar hatte. Ich habe nämlich auch so einen tollen Mann hier zu Hause sitzen. Und ich habe ihm gerade eben auch gefragt, ich spreche jetzt gleich mit der ADHS-Expertin, welche Frage soll ich unbedingt mitnehmen? Und er hat mir dann gleich noch eine mitgebracht, die können wir dann mal zusammen durchgehen, Janina. Aber ja, es ist schon, das schafft einfach Akzeptanz und auch irgendwie das Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit, finde ich. Weil man kann sich so unglaublich Mutterseelen allein fühlen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Du hast gerade eben schon gesagt, ich bin nicht faul, ne? Das ist auch so ein Glaubenssatz, ich bin faul, ich bin dumm, ich kriege das einfach nicht hin, ne? Warum kriegen das alle anderen hin? Das sind so geladene, frustrierende Glaubenssätze und innere Überzeugungen, weil man die ganze Zeit an den Strukturen scheitert. Und ich dachte zwischenzeitlich, was ist verdammt nochmal verkehrt mit mir? Warum kann ich nicht einfach rechtzeitig anfangen? Warum muss ich meine Bachelor-Thesis 3 Nächte vorher anfangen zu schreiben und in den Stress meines Lebens kommen? Warum, weißt du, warum kriege ich denn sich nicht vorher hin? Was ist los mit mir? Und weg von diesem urteilenden und dieser auch sehr negativen Stimme zu gehen hin zu, ah, okay, besonderes Gehirn, sage ich immer, weißt du? Wie arbeite ich und unterstütze ich dich jetzt am besten? Das bringt aber wirklich ganz viel, ja, Akzeptanz und auch Liebe in den Prozess.
Mhm, definitiv. Weil dann kommt man auch mehr weg von dem, immer alles Negative an einem zu sehen. Und dann kann man sich endlich mehr auf die positiven Dinge fokussieren und auch an seinen Stärken arbeiten und die mehr hervorbringen und dann Hilfe und Unterstützung für die Schwächen, die man hat, einbringen.
Wir kommen gleich nochmal, und das ist mir sehr wichtig auch, dass wir auf diese Folge richtig auf die Stärken eingehen. Ne? Wo sind die Stärken? Wie kann man die besser hebeln? Aber bevor wir dahin gehen, ist es, glaube ich, viel naheliegender, weil mein Mann mir das jetzt mitgegeben hat, erstmal über die Herausforderung zu sprechen, Janina. Weil was sind denn auch so aus deinen Therapiesitzungen, aus deinen Coachings, ja, beobachtbares Verhalten? Was sind so die Top-Themen, die Leute immer mitnehmen? Weißt du, die ihr dann auch gemeinsam angeht? Was beobachtest du da, womit ADHS-Menschen einfach tendenziell straucheln?
Also einmal ist es das, was du gerade erwähnt hast, mit dem zu spät anfangen, dass man dann zum Beispiel 3 Tage, bevor die Bachelorarbeit fertig sein müsste, anschenkt.
Katastrophe.
Und das ist dann häufig bei halt allen größeren Projekten oder Aufgaben, dass es einfach einem extrem schwerfällt, rechtzeitig anzufangen.
Wegen des Dopamins, ne? Das einfach fehlt. Mhm. Du brauchst ja am Anfang Dopamin, richtig? Um eine Aufgabe anzufangen. Wenn das eh schon ein bisschen das Level im Gehirn weniger ist, ist es noch schwieriger anzufangen.
Mhm. Ja, also es gibt natürlich immer verschiedene, also kommt immer auf die Person drauf an, wieso es so schwer fällt. Also einerseits ist es, dass das Interesse nicht so wirklich da ist. Also wie du gesagt hast, die Motivation ist nicht wirklich da. Man weiß, die Aufgabe dauert lange und wird schwer. Und auch für vor allem Leute mit ADS ist es extrem schwer, Dinge runterzubrechen. Also wir sehen, okay, wir müssen diese ganze Bachelorarbeit schreiben. Und dann denkst du immer, okay, jetzt will ich sie nicht schreiben. Und dann ist es eben viel zu spät. Anstatt, dass man sie dann runterbricht und sieht, okay, heute kann ich zum Beispiel einfach die Outline schreiben. Und dann morgen finde ich die Papers, die ich da reinbringen will. Und dann übermorgen fange ich die Introduction an. Das macht es dann auch nochmal einfacher zu sehen, okay, hier fange ich an und dann hierhin, also bis zum Ende gehe ich. Weil dann ist es nicht so diese Überforderung. Weil wenn man sieht, okay, ich muss jetzt diesen extrem hohen Berg erklimmen und diese Bachelorarbeit fertig schreiben, dann ist es natürlich ist der Druck enorm und die Motivation höchstwahrscheinlich sehr gering.
Ja, das heißt, das Thema Prokrastination, ich glaube, mit ADHS kommst du gar nicht um das Thema herum, ne? Allein schon biologisch auch nicht. Und hast du denn einen Ratschlag oder einen Tipp, Janina, wie man gut reinkommen kann? Also du hast gerade schon darüber gesprochen, das Thema einfach runterzubrechen, ja? Also je kleiner, desto besser. Das sind ja auch so ganz typische Selbstmanagement-Tipps. Aber gibt es darüber hinaus noch eine andere Maßnahme, einen Ratschlag, der gut funktioniert, damit du überhaupt ins Anfangen kommst, ja? Ich stell dir mal vor, ich sitze hier und ich weiß ganz genau, ich müsste jetzt diese PowerPoint-Präsentation entwickeln, ja, die, worauf ich gar keine Lust habe. Das heißt, Motivation ist schon nicht da, Dopamin ist schon gar nicht. Und wie schaffe ich trotzdem den ersten Schritt zu machen, obwohl ich es 0,0 fühle?
Also bei Leuten mit ADHS ja meistens ein Interest-Based Nervous System. Also wenn dich etwas interessiert, wenn da irgendein Reward am Ende ist, dann ist es viel einfacher, das anzufangen und auch zu beenden. Also, und bei diesem Interest-Based Nervous System ist es immer wichtig, vier verschiedene Pillars mit zu integrieren. Also entweder, dass es etwas Neues, dann etwas interessant gestalten, dann eine Art Urgency reinzubringen, also irgendwie so ein Zeitdruck mit reinzubringen und dann einmal eine Challenge. Also wie kannst du dir selber irgendeine Challenge machen bei diesem Projekt oder bei der Aufgabe? Und jetzt mal für so ein paar Beispiele, also etwas neu gestalten wir einfach, den Sitzplatz ändern, anstatt heute zu Hause zu arbeiten, in eine Bücherei zu gehen oder in einen Coworking Space oder in ein Café, wenn man sich da konzentrieren kann. Also einfach irgendwas Neues. Und ich weiß, vor allem bei ADHS, wir wollen dann immer gleich alles neu machen oder wir wollen ganz viel Geld investieren und neuen Desk-Setup machen. Also das muss man auf jeden Fall nicht machen. Manchmal ist es auch einfach, den Screensaver von deinem Computer oder Laptop zu ändern. Das kann schon einfach irgendwie so eine kleine Neuigkeit sein, wo es dann mehr Spaß macht, anzufangen. Bei etwas mehr interessant gestalten wäre zum Beispiel ganz simpel Musik nebenbei zu hören oder einen Podcast, vor allem am Anfang, wenn man sich noch nicht so allzu sehr konzentrieren muss. Oder Musik ohne, dass jemand singt, dann kann man sich auch gut konzentrieren. Für manche funktioniert es auch gut, wenn sie sozusagen Body-Doubling machen, also einen Accountability-Partner haben. Und das kann virtuell sein, also es gibt auch verschiedene Online-Body-Doubling-Groups, zum Beispiel Flown, die haben ganz viele. Manchmal findet man auch in den ADHS-Facebook-Gruppen Leute, die das anbieten. Das kann es schon mal interessanter gestalten.
Die Werbung wurde mir neulich angezeigt. Ich finde es so interessant, dass ich targetiert wurde und vor allem, dass es ja offensichtlich einen Markt dafür gibt. Sonst würde es das ja nicht angeboten werden. Und ich habe das mal ausprobiert, dieses einfach nur, wie heißt das, Doubling? Body-Doubling? Ja, okay, aber dass du deinen Körper duplizierst, also einen Menschen hast, der dich accountable hält dafür, ja. Du musst keine Beziehung zu diesem Menschen haben, es muss nicht relevant sein für das Projekt, aber einfach nur, dass du weißt, ach, Janina und ich, wir verabreden uns jetzt um 15 Uhr und dann arbeitet sie an dem Thema, ich arbeite an dem Thema und wir beide machen dann vorher und später dann Check-in, wie weit wir dann so gekommen sind. Allein das hilft ja schon dem Gehirn dann in irgendeiner Art und Weise diese Verbindlichkeit einzuhalten, richtig? Weil sonst findet das Gehirn, und das sehe ich auch immer wieder, auch bei anderen ADHS-Menschen, findet es Ausreden und andere Wege, sich davon zu wirren. Weißt du, wir sind ja auch sehr intelligent. Das ist ja auch oftmals so, dass da IQ dir nicht unbedingt hilft, weil du Wege findest, dir das zurechtzustutzen und zu argumentieren. Also das ist eine gute Maßnahme.
Und jetzt in meinem Studium, da wusste ich zumindest ja erstens nicht, dass ich ADHS habe und zweitens gab es auch keine Body-Doubling-Groups, aber da hat es mir extrem viel geholfen, einfach in die Bücherei zu gehen, in die Uni-Bib und einfach da Leute um mich rum zu haben, die auch gerade lernen oder was für die Uni machen. Und das mache ich bis heute noch, wenn ich Sachen habe, die ich unbedingt machen muss und unbedingt nicht machen will, suche ich mir irgendeine Bücherei und setze mich da rein, weil dann ist es auch ruhig und Man kann jetzt nichts anderes anschauen oder telefonieren.
Also auch einfach so ein bisschen reizarmer, ne? Dass man gar nicht erst in diese Situation kommt, die ganze Zeit abgelenkt zu werden.
Genau. Also das sind ein paar Beispiele, um es mehr interessant zu gestalten und dann für
Dringlichkeit.
Dringlichkeit, da könnte man, also natürlich könnte man sich eine Fake-Deadline setzen. Ich würde sagen, für die meisten klappt das nicht.
Funktioniert nicht. I tried.
Zumindest noch niemand gehört, bei dem es wirklich geklappt hat. Also du könntest dir auch einfach einen Timer setzen und dann schauen, okay, ich gebe mir 20 Minuten, ich schaue einfach, wie viele E-Mails ich in der Zeit abarbeiten kann. Das ist dann auch so eine kleine Challenge. Und manche machen das auch schon so unbewusst in der Küche, wenn sie zum Beispiel was toasten oder was in der Mikrowelle haben, dass sie dann diese Minute nutzen, um so viel wie möglich irgendwie in der Küche noch zu machen oder irgendwas anderes. Und so ähnlich kann man es dann auch in der Arbeit anwenden, dass man sich halt, wie gesagt, so einen Timer setzt. Und dann kann man natürlich seinen Handy-Timer benutzen, man kann einen Küchentimer benutzen, dass man dann auch wirklich aufstehen muss und ihn ausschalten muss. Ich habe den jetzt leider nicht hier, der ist im anderen Zimmer, so ein Timer. Und da sieht man halt viel besser, wie die Zeit abläuft.
Okay, also auch so ein visueller Reiz, ne? Dass du weißt, dass da was passiert.
Genau. Und dann bei Challenge, so ein paar Beispiele wären eben, dass man zum Beispiel auch wenn man irgendwelche Chores machen muss, wenn man die Küche aufräumen muss, dass man sich sagt, okay, heute versuche ich es schneller zu machen als das letzte Mal. Oder wenn man mit jemandem zusammen wohnt, kann man sich sagen, okay, ich schaue mal, ob ich meine Ecke von der Wohnung schneller aufräume als der andere. Oder dann bei der Arbeit, dass man sich dann auch irgendwie ein Limit setzt oder sagt, ich schaue mal, ob ich jetzt die eine E-Mail oder dieses eine Projekt Mini-Aufgabe in der Zeit schaffe.
Richtig, richtig cool. Und ich glaube, die Challenges funktionieren auch gut, wenn du andere Teammitglieder mit einbindest. Weißt du, vielleicht auch andere ADHSler sogar. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, sich mit neurotypischen Menschen, die einfach gar kein Problem haben, zu starten, zu messen, könntest du auch machen. Aber ich merke wirklich, wie unglaublich hilfreich das ist, diese Wettbewerbsorientierung zu stimulieren und auch diesen spielerischen Wettkampf auch zu aktivieren. Ist unglaublich klasse. Ich merke das auch bei meinem Mann, wie gerne er an Dingen knobelt, weißt du? Also etwas, wenn etwas nicht funktioniert, dann ist er es richtig on fire, sage ich mal. Dann möchte er es besonders knacken. Dann kann er stundenlang, 6, 7, 10 Stunden lang, bis er es gelöst hat, bis er die perfekten automatisierten Workflows kreiert hat. Und da vergisst er auch Zeit und Raum. Und das ist eben auch, finde ich, die Sonnenseite. Ne? Das klingt jetzt alles sehr dysfunktional. Wie, warum könnt ihr nicht einfach anfangen? Warum müsst ihr jetzt irgendwie Dinge neu gestalten, interessant gestalten? Macht doch einfach. Die andere Seite ist auch, dass du Arbeit, und das merke ich auch, in so Hochphasen, weißt du, wenn Dopamin mitspielt, wenn es dich interessiert und wenn es auch diesen Neuheitsfaktor ist und diese Challenge mit sich bringt, dass du unglaublich viel in kurzer Zeit schaffst, was andere Menschen vielleicht wirklich in Tagen und Wochen nicht hinbekommen. Das ballerst du einfach in einem Block ab. Beobachtest du das auch, dass es dann diese Extreme auch einnehmen kann, dass du auf einmal sehr, sehr funktional und sehr effizient bist?
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich mit jedem, der ADHS hat und ich dem mal gearbeitet habe, würde ich sagen, wir alle haben das, dass wir dann auch diese Zeiten haben, in denen wir so viel und viel mehr als jemand anderes schaffen könnte, einfach schaffen. Was natürlich auch sehr, sehr gut ist. Man muss immer natürlich auch aufpassen, dass man so trotzdem noch die Balance behält, weil ich sehe auch, dass dann viele dann danach in so ein Burnout fallen oder so, dann einfach extreme Fatigue haben, weil sie dann es zu überreizt haben und dann vielleicht mehrere Tage lang 10 Stunden ohne Pause gearbeitet haben.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch schwer, es dann aufzuhören, weil man nicht so immer weiß, wann kommt es wieder, dieser Schub oder diese Motivation oder die Energie. Aber das finde ich schon immer sehr beeindruckend, was wir da dann schaffen in der Zeit.
Ich habe das auch bei einem Klienten beobachtet, der hat genau dasselbe beschrieben, was du gerade gesagt hast. Dieses exzessive, auch schon Teil obsessive Erarbeiten in dieser Flow-Zone und auch keine anderen Bedürfnisse dann mehr spüren. Ne? Hunger, Trinken, das ist ja kompletter Neglect dann. Du bist dann nur in deinem Tunnel und arbeitest das und bist dann fertig damit. Weil man auch so Angst hat tatsächlich, was ist, wenn dieser Schub nicht wiederkommen, wenn dieser Flow weg ist. Das heißt, ich muss jetzt diese Welle reiten, auf der ich gerade smooth bin, weißt du. Und ich darf auch nicht weggehen und morgen wieder anfangen, weil vielleicht fühle ich es ja morgen nicht mehr und habe wieder morgen total die Schwierigkeiten. So, und da ist ja auch sehr viel, ich sag mal, emotionaler Druck dahinter. Und deswegen steigern sich viele auch in diese Extreme rein. Und was ist denn deine Empfehlung, Janina, mit diesen Ups und Downs umzugehen? Wie kann ich als Mensch mit ADHS, der auch wirklich viel in der Arbeitswelt auch leisten möchte, ja, mit diesen Ups und Downs umgehen, dass ich einfach verstehe, ne, dass es manchmal besser läuft, manchmal weniger schlecht läuft. Ne, wie kann ich mich selbst da unterstützen und damit umgehen?
Also ich empfehle immer, dass man schon irgendwie versucht, so diese Balance zu finden, weil es eben bei ADHSlern oft so diese zwei Extremen sind. Also entweder wir geben 200% oder wir geben 0% und wir haben gar keine Motivation oder Lust. Und man muss sich auch einfach dann selber beobachten und es wird jetzt nicht von jetzt auf gleich sich verändern. Man muss sich einfach selber beobachten und auch merken, wann mache ich zu viel oder wann habe ich das Gefühl, ich könnte mehr machen. Und bei manchen klappt es ganz gut, wenn die so die Spoon Theory benutzen. Also es ist eigentlich für Leute, die gesund waren und dann eine Krankheit bekommen und dann auf einmal viel weniger Energie haben, zum Beispiel mit Long-Covid, wenn die das zum Beispiel haben und dann viel weniger Energie haben und nicht mehr so viel machen können. Und diese Spoons, also die Löffel, sind dann sozusagen dein, so viel Energie hast du in der Woche oder am Tag, zum Beispiel 11 Löffel hat man am Tag. Und dann geht man so davon aus, okay, wofür brauche ich einen Löffel? Für manche sind es dann irgendwie welche Events, da braucht man vielleicht sogar schon 2 Löffel, weil sie anstrengender sind. Und dann geht man so durch den Tag durch und sagt sich so, okay, wo brauche ich viel Energie, wo nicht? Dass man einfach ein besseres Verständnis bekommt, wo brauche ich viel Energie, an welchen Tagen mache ich viel mehr, als ich eigentlich könnte und überstrapaziere sozusagen mein Energiereservoir und muss es dann später auftanken. Also sowas muss man natürlich dann nicht sein Leben lang machen, aber es ist immer ganz hilfreich, das mal für ein paar Tage, ein paar Wochen zu machen, dass man einfach ein besseres Verständnis dafür bekommt.
Ja, es gibt ja auch da richtig gute Methoden, wie die Energietankmethode, die ich gerne nutze, um einfach mal für sich auch so eine Momentaufnahme zu machen und zu reflektieren, was kostet dich denn überproportional viel Energie? Ne? Sei es jetzt so ein Event zum Beispiel oder zum Beispiel Gruppen. Workshops, ja, wenn es dir zum Beispiel total leicht fällt, 1:1 Situationen zu halten, weil du auch vielleicht ein bisschen introvertierter bist, aber jetzt zum Beispiel so Gruppensituationen dich dann auf einmal 3, 4, 5 Spoons kosten, obwohl du heute nur 8 hattest, ja. Das heißt, das auch wirklich weise mit einzukalkulieren, damit man nicht in dieses Burnout und auch in dieser Erschöpfung landet. Mhm. Und ich finde es auch so wichtig, dass wir da auch immer wieder in diesen Check-in mit einem selbst gehen. Also jeden Morgen frage ich mich auch nicht, wie viele Stunden habe ich heute in Arbeitszeit, sondern wie viel Energie habe ich heute. Und da auch so ein bisschen zwischen, ja, Tagesplanung ist wichtig, aber auch die Flexibilität, weißt du, was davon ist wirklich in Number One Priorität, was getan werden muss und den Rest schmeiße ich dann auch rigoros raus, weißt du. Und an anderen Tagen packe ich wieder mehr Dinge rein, wenn ich aber mehr Energie auch habe. Und da sich, glaube ich, auch so ein bisschen have grace with yourself, weißt du, so dieses Wohlwollen auch mitzubringen, dass du nun mal keine Maschine bist und nicht jeden Tag leider Gottes, weißt du, 10 FTEs, also als Fulltime-Resource, 10 Stunden ballern kannst oder 8 Stunden, ja, wonach ja wir in unserer Gesellschaft bemessen werden. Du gehst zur Arbeit 9 to 5, du wirst 8 Stunden lang jede Stunde gleich bezahlt, als würdest du jede Stunde auch gleich Output produzieren. Das stimmt ja schon für den normaltypischen Menschen nicht zu und für ADHS-Menschen noch, glaube ich, viel weniger.
Ja, genau. Und auch diese Check-ins, wie du meintest, sind so wichtig, dass man auch einfach ein besseres Gefühl und Verständnis dafür bekommt, was kannst du noch machen heute oder hast du vielleicht gestern viel zu viel gemacht und musst jetzt eben heute runterschalten.
Ja.
Und dass man dann auch so die Merkmale oder seine Symptome bemerkt oder Anzeichen, damit man besser versteht, wann muss ich jetzt wirklich eine Pause einlegen oder wann war es jetzt zu viel und ich muss Urlaub nehmen oder sicher gehen, dass ich demnächst Urlaub plane.
Und es gab eine ganz tolle Folge mit der Mental Health Expertin, der Nora Dietrich, und sie hatte auch von Skalen gesprochen, also dass es ganz wichtig ist, nicht nur zu verstehen, oh, kurz vom Burnout und oh, ich bin energiegeladen, sondern auf dem Weg dahin gibt's ja schon, ich sag mal, Red Flags, Yellow Flags, Green Flags, weißt du? Und da auch immer feinfühliger zu werden und zu spüren, was sind denn meine Red Flags, Wann spüre ich denn, okay, das ist gerade ein Löffel weniger geworden, weißt du? Wie äußert sich das im Körper? Wie fühle ich mich emotional? Und wie kann ich auch da schon sehr vorausschauend, ne, einlenken? Ich merke nämlich so letztes Jahr, als ich dann auf einmal von der Corporate-Anstellung als Unternehmensberater dann in die freie Selbstständigkeit gegangen bin, da bist du ja sehr, sehr unstrukturiert. Also du hast ja, du kannst ja 20 Stunden arbeiten, wenn du möchtest. Und weißt du, also wenn du Lust hättest, könntest du alles machen. Du bist jetzt deine eigene Chefin. Und das war unglaublich überfordernd, Janina. Ich habe dann wirklich teilweise Nächte bis 4-5 Uhr morgens gearbeitet, weil ich dann im Flow war und war am nächsten Tag in diesem Loch, dass ich sehr, sehr erschöpft war, weil ich noch nicht verstanden habe, wie ich mit diesem Freiraum umgehen soll. Weißt du? Und jetzt ist es jetzt glücklicherweise sehr gut eingependelt, dass ich ganz genau weiß, weißt du, wie sieht der Tag aus, was geht nicht, weißt du, um auch einfach regelmäßig konsistent Output zu produzieren. Weil es ist zwar cool, wenn du in einer Nacht einen Berg voll Arbeit hinwegbekommst, noch besser ist, wie du sagst, diese Balance, ne? Wenn du eher regelmäßig ein Steinchen drauflegst. Das heißt, mein Mann und ich, wir nutzen immer dieses Bild, jeden Tag wollen wir einen Stein draufsetzen. Ne? Jeden Tag, egal wie klein das ist, egal wie groß ist, kannst auch 3 Steine am Tag drauflegen, aber du baust dieses Gerüst auf.
Ja, genau. Das finde ich echt super, dass ihr da dieses visuelle Bild benutzt. Weil das im Allgemeinen bei Leuten mit ADS, wir sind sehr visuelle Denker und Lerner. Also wenn man sich immer irgendwas visuell vorstellen kann oder auch irgendwelche, kann man seine Kreativität benutzen, Bilder malen kann oder es irgendwie bunt gestalten kann, um sich dann auch zu reminden, dass man jetzt zum Beispiel eine Pause nehmen muss oder dass man diesen Check-in machen muss. Das macht es dann auch nochmal einfacher.
Und du hast eben auch angesprochen, dass es gibt ja auch so komorbide, oder? Diagnosen. Also so Dinge, wenn du zum Beispiel die ADS nicht richtig diagnostizierst, wird auch mal gerne was anderes identifiziert und diagnostiziert. Und oftmals ist dann auch so Depression oder Bipolarität oder. Und Janina, bei dem Thema Depression, was sind denn unter dem Eisberg die unsichtbaren Struggles, die ADHSler haben, neben denen, die wir schon besprochen haben, die teilweise dieses Funktionieren in unserem Alltag so schwer machen, weißt du? Dass wir dann auch irgendwie in eine Depression gehen. Also kannst du uns da mal so ein bisschen aufschlauen, was du beobachtest und siehst?
Also ganz oft ist es wirklich dieses negative Selbstbild, weil man immer das Gefühl hat, man, egal wie viel man macht oder was man macht, man kann es trotzdem nicht perfekt machen oder nicht so gut wie die anderen. Oder nach außen scheint es alles super zu sein, aber dann innerlich hat man so das Gefühl, dass gleich einen zerreißt und man nichts mehr machen kann. Also das ist es ganz oft. Dann ist auch oft dieses Masking, also dass man nicht wirklich zeigt, einmal mit was man sich schwer, also was einem schwer fällt, dass man seine Symptome nicht so wirklich zeigt, dass man dann auch von Leuten zum Beispiel ihre Body Language kopiert, um zu wissen, okay, wie kann ich in diesen sozialen Interaktionen reagieren oder dass man anstatt seinen Schlüssel immer zu vergessen, nachdem man die Tür abgeschlossen hat oder kurz bevor man die Tür abschließt, dass man dann 10-mal nochmal checkt, ob man wirklich den Schlüssel hat. Also dass man dann auch so diese eher schlechten Coping-Mechanisms benutzt, um mit ADHS umzugehen. Und das belastet einen natürlich auch extrem. Oder dann in Beziehungen, wenn man dann auch dieses Masking macht und oft macht man es gar nicht offensichtlich oder man entscheidet sich nicht dazu, das jetzt wirklich zu betreiben, sondern das hat man einfach so gelernt, um sozusagen reinzupassen oder zu überleben im Alltag. Natürlich, wenn man dann Beziehungen führt oder auch bei Freundschaften, ist dann schwer, weil man so viel Energie dafür verschwenden muss, sich als jemand anderen darzustellen oder so darzustellen, als könnte man alles. Das ist dann auch oft noch ein Faktor. Dann kann es auch sein, dass eben die Emotionsregulation, dass man da sehr große Schwierigkeiten mit hat. Und bisher ist es auch noch kein Diagnostic-Criteria für ADHS, aber die meisten ADHSler haben eben große Probleme damit. Und das kann dann natürlich auch extreme Auswirkungen haben, also einmal auf dich selber, dass du auch wieder dich selber schlecht darstellst, weil du oder selber schlecht mit dir redest, weil du dir denkst, wieso habe ich da so reagiert in der Situation, ich hätte doch anders reagieren können, oder dass man dann Freundschaften beendet, Beziehungen beendet. Einfach weil man so dysregulated ist.
Auch weil das so sehr impulsiv ist, ne? Also diese Dysregulation, diese emotionale Dysregulation bringt ja auch große Emotionen hervor, die für jemanden, der eher, ich sag mal, alles moderater fühlt, aus dem Nichts ein bisschen erschreckend, überraschend kommen kann, wenn du auf einmal sagst, so, das hat ja was fast zum Überlaufen gebracht, ich kündige jetzt die Freundschaft, weißt du, oder. Es ist schon sehr, ich glaube, kann ich verstehen, also auch so zu Teenage-Zeiten, weißt du, das kann schon ein bisschen herausfordernd sein.
Ja, genau.
Und wie arbeitest du dann gerade an dieser emotionalen Regulationsfähigkeit mit Klienten? War das ja auch das, was ich stark, weißt du, mache? Was funktioniert da gut mit ADHS, ne?
Also einmal, also das finde ich immer so, der erste wichtige Schritt ist einfach zu verstehen, wieso das passiert und wieso einem das so schwerfällt als ADHSler, dass man auch dann versteht, okay, ja natürlich kann daran arbeiten, das ist immer gut, aber dass man auch weiß, zum bestimmten Grad kann ich daran arbeiten und bestimmte Teile kann ich vielleicht nicht verändern, aber das kann ich dann anders kommunizieren. Und dann, dass man eben auch nicht gleich wieder dann in diese negative Spirale fällt und dann mit sich selber negativ redet. Und dann ist es sehr wichtig, einmal, finde ich, Bewegung zu integrieren, Mindfulness zu integrieren, dass man dann auch in den Momenten sich eher von der Situation vielleicht entfernen kann oder auch dann mal sagen kann, okay, jetzt brauche ich, bin ich gerade sehr wütend oder geladen und ich muss mal kurz rausgehen und dann können wir weiterreden.
Ja.
Oder dass man sich auch schon mal bestimmte Sätze zurechtlegt, die man dann in solchen Situationen sagt, zum Beispiel vor allem im Job, dass man dann bestimmte Sachen sagt, dass man einmal aus der Impulsivität und aus der Wut oder was man gerade fühlt, nicht dann irgendwas macht, was man bereut.
Ich glaube, da wird das Thema Selbstführung nochmal entscheidender, ne? Also zu verstehen, wirklich so gut wie kein anderer, wie ticke ich, warum ticke ich so, wie tickt mein Gehirn und welches Verhalten kann ich auch, ich sag mal, erwarten und wie kann ich mein Umfeld daran teilhaben lassen, also kommunizieren und auch vorausschauen kommunizieren und die mit einbinden, damit sie verstehen und das alles noch konstruktiv funktional bleibt. Weißt du, was ich meine? So, und wenn du aber dir darüber nicht bewusst bist, dass einfach alles sehr reaktiv, affektiv passiert, also, ich bin jetzt wieder impulsiv gewesen, weißt du, und weiß gar nicht, dass ich jetzt impulsiv gewirkt habe, dann ist es echt schwierig, auch in, ich glaube, in der Zusammenarbeit und auch im zusammen mitleben, also miteinander leben, so.
Ja, genau.
Du hast gerade eben das Thema Masking noch angesprochen, Janina. Das ist ja auch etwas, was, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch etwas ist, was stärker Frauen machen, oder? Also es machen ja Frauen, die kein ADHS haben, Masking, dieses so wie eine Maske aufsetzen, sich nicht authentisch zeigen in seinen Schwächen, sondern möglichst perfekt darstellen oder halt funktional darstellen, damit man sich nicht angreifbar macht. Und das ist ja wie so ein Doppelleben, das man so führt, weißt du, auf der Arbeit, so, oh ja, ich weiß noch ganz genau, wie sehr mich das damals als Feedback auch so bewegt hat. Mein Chef meinte damals, ich hatte verschiedene Projektleitungsrollen und da musst du ja extrem executive-mäßig funktionieren. Andere Leute steuern, dich steuern, ja, Time-Management steuern, Deadline steuern und ich habe unglaublich gestrauchelt, aber ich habe es gemacht. Ich habe es immer so, kriegst du trotzdem hin, die Kompetenz war irgendwie da, auch wenn du dich ein bisschen schwer getan hast. Und als Feedback kam, Tila, du hast als Projektleiterin, als Projektmanagerin das so gut gemacht, bist ja so strukturiert. Und ich weiß noch, wie sehr mir das im Bauch wehgetan hat, weil ich dachte mir so, wenn du wüsstest, weißt du, das war dieses Masking, wenn du wüsstest, wie chaotisch ich auch sein kann, wie schwer mir das auch fiel und dass das etwas ist, was ich bewusst moderiere, ne? Und das funktioniert auch, aber das ist halt anstrengend, weil es eine bewusste Bemühung ist an der Stelle. Und was kannst du denn Menschen mitgeben, die stark dieses Masking haben und auch leben, weißt du, weil das ja auch was ist, was man verneint sich ja selbst doch irgendwo, indem man sich selbst nicht akzeptiert und das in der Außenwelt halt darstellt.
Also einmal finde ich es schon wichtig, dass man dann auch irgendwie eine Therapie oder sowas zur Unterstützung hat oder dass man auch zur Gruppentherapie oder Gruppencoaching geht, um einfach zu sehen und lernen, dass andere Leute auch Challenges haben oder dass sie auch denen bestimmte Sachen schwerfallen oder vor allem halt jetzt bei ADHSlern, dass man sieht, ich bin nicht die Einzige, der so etwas schwerfällt oder die vielleicht nach außen extrem strukturiert wirkt, aber innerlich extrem unstrukturiert ist, dass man dann einfach auch erstens so sein Environment oder dass man andere Leute kennenlernt, die auch diese Struggles und Probleme haben und sich auch wohler fühlt, das dann zuzugeben, sich einmal selber das überhaupt zuzugeben und dann auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Und beim Masking oder ich denke, bei sehr vielen Sachen ist es halt so, dass man es vielleicht auch nicht, diese Maske nicht immer 100% fallen lassen kann oder will. Mhm. Aber dass man sich am Anfang schon mal bestimmte Freunde oder Freundesgruppen oder Situationen raussucht, wo man bewusst einfach diese Maske abnimmt und bewusst auch über vielleicht seine Challenges redet oder sich auch dann eingesteht, dass man damit Schwierigkeiten hat und sich dann auch da Hilfe und Unterstützung holen kann. Und dass man dann so Schritt für Schritt immer weitergeht und ein bisschen daran arbeitet. Und natürlich, je nachdem wie alt man ist, hat man es auch für sehr lange Zeit gemacht und es ist auch ungewohnt für einen selber, wenn man sozusagen diese Maske fallen lässt, weil man muss sich auch zu einem bestimmten Grad oder gewissen Grad auch selber wieder kennenlernen.
Ohne diese Maske, ne? Wer bin ich so, wenn ich das alles nicht aufrechterhalten muss? Und ich finde, du hast was ganz Wichtiges gesagt, und zwar, dass wir uns selbst auch erlauben, ne? Uns so hinzunehmen und uns auch so zu zeigen, einfach nicht perfekt und funktional zu sein, weil ich glaube, der Anspruch manchmal ist auch sehr, sehr hoch. Wenn man die Dinge anfasst, müssen die möglichst perfekt sein, weil sonst kommt diese negative, urteilende Stimme so schnell wieder raus. Und um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, dass du nach und nach so ein bisschen die Maske fallen lässt, ich finde das so schön, weil ich habe damals niemals Gäste unangekündigt bei mir zu Hause reingelassen. Geht nicht, weil zu Hause viel zu chaotisch ist und ich da nicht aufgeräumt habe. Oder es war dann einfach so schambehaftet, weißt du? Und heute ist es so, auch das ist ja Teil, weißt du, von mir, von meinem Leben. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ich bin da einfach mit einem sehr, ich sag mal, mit einer Leichtigkeit heute unterwegs, dass meine Freundinnen ganz genau wissen, ich weiß ganz genau, okay, wenn du heute spontan reinkommst, erwarte kein hier 5 Sterne geputztes, weißt du, Hotel, sondern es wird chaotisch auch sein. Und die meinten jedes Mal, das ist auch so eine schöne Erfahrung, kommt dann zurück, ist gar nicht schlimm, weißt du? So, ich komme schon damit klar. Ja, ist ein bisschen chaotisch, aber ist okay, weißt du? Und dann findet man Wege und man findet auch wirklich mit seinen Freunden, auch mit seinen Kollegen, also ich teile auch viel mit meinen Kunden und auch mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Teammitgliedern unglaublich viel Akzeptanz und das heilt auch sehr viel nach, weißt du? Und auch so in Interaktion, wenn wir, ich denke gerade so am Wochenende, haben wir gemeinsam zusammen gekocht. Und das ist für mich der absolute Horror, wenn so 4 Freundinnen dir die Ohren voll quasseln und irgendwas fragen. Tila, was soll jetzt, weil ich hoste sehr gerne, was soll ich jetzt hier schneiden, was soll ich da schneiden? Und ich bin gerade dabei, 3 Pfannen zu managen, weißt du, dass sie nicht abfackeln. Und auch hier würde ich sagen, Leute, Selbstführung, ich kann gerade nicht, weißt du, beschäftigt euch mal kurz selbst, ich muss kurz auf das aufpassen und danach bin ich da, weißt du, so, aber die sind auch damit cool, dann, weißt du, das ist auch gar nicht persönlich gemeint, ich glaube, und je besser wir uns verstehen, desto angenehmer ist es auch für unser Umfeld, mit uns zu interagieren.
Mhm. Ja, kenne ich auch.
Und Janina, du hast ja auch ein wunderbares Buch dieses Jahr rausgebracht. A Feminist's Guide to ADHD, How Women Can Thrive and Find Focus in a World Built for Men. Ich würde gerne mit dir noch über die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen sprechen. Wir haben jetzt gerade so den Shift geschafft, so Masking ist eher so ein Frauenthema, also auch so People-Pleasing und sich nicht zeigen und möglichst perfekt sein. Ich glaube, Männer sind da nicht davon befreit, aber das sehen wir stärker in Frauen. Was sind denn noch Dinge, die du beobachtest, die einfach geschlechtlich auch sich unterscheidet?
Also einmal, wie du meintest, eben mit dem Masking, auch tritt es sehr oft häufiger in Frauen oder vermehrt in Frauen auf durch die Stigmatisierung und dass man einmal immer noch leider so ein Bild hat von Frauen, wie Frauen sich verhalten müssen, wie sie interagieren müssen, was sie alles machen müssen. Und das macht es dann natürlich auch nochmal schwieriger, weil dann dieser Druck von außen ist, dass wir das Gefühl haben, okay, wir müssen still sitzen, wir können nicht irgendwie dauernd aufspringen und rumlaufen oder unsere Energie irgendwie anders rauslassen. Und das vermehrt es dann natürlich einmal. Dann ist es noch so, dass im Allgemeinen bei Frauen und bei Mädchen wir internalisieren unser Verhalten mehr. Und bei Männern oder Jungs ist es so, dass sie eher ihr Verhalten externalisieren, also nach außen bringen. Das heißt, wenn jetzt Jungs oder Männer ADHS haben und sich es ihnen schwerfällt, sich zu konzentrieren oder sie Probleme mit Emotionsregulation haben, dann zeigen sie es nach außen. Dann ist es natürlich auch mal einfacher, ihnen Hilfe zu beschaffen oder zu sehen, dass sie jetzt Schwierigkeiten haben. Und bei Frauen ist es eben sehr oft, dass sie alles innen behalten. Also die Hyperaktivität ist dann eher, dass wir innen uns extrem hyperaktiv fühlen, aber jetzt nicht dauernd rumlaufen oder nicht dauernd mit dem Stuhl zum Beispiel in der Schule rumwippen. Und dass dann unsere ganzen Gedanken, die kreiseln die ganze Zeit in unserem Kopf rum. Also einmal ist dann mit dem eben inneren Motor, dass wir dann immer so angetrieben sind und eben das Gefühl haben, wir können nicht stoppen. Oder mit der Emotionsregulation, dass es dann auch wieder eher anders aufgenommen wird von anderen Leuten, dass sie dann sagen, ah, es sind die Hormone, es PMS oder so, anstatt es dann zu ADHS zu verbinden. Also sehr oft, wir haben schon die gleichen Symptome, aber wie es einmal aufgenommen wird oder wie auch wir die Symptome zeigen, sind oft sehr, sehr unterschiedlich.
Super interessant. Und dann, deswegen sind ja auch so viele Frauen unterdiagnostiziert, richtig, und straucheln ihr Leben lang, ohne zu wissen, dass sie ADHS haben. Und deswegen auch hier ein Appell an liebe Zuhörende, vielleicht fragst du dich ja gerade auch oder du hast sogar eine Diagnose, ja, ob es auf dich zutrifft. Diese Klarheit kann so viel Frieden und einfach wirklich Klarheit schaffen an der Stelle. Und mit dir ist alles in Ordnung. Du hast nur ein sehr besonderes Gehirn, mit dem du arbeiten darfst. Schön, sehr, sehr schön. Und Janina, so zum Abschluss, wir haben jetzt viel auch über Herausforderungen gesprochen. Ich würde gerne noch eine Herausforderung hinterher schießen, bevor wir auf die Stärken gehen. Und zwar, wenn ich dich jetzt unterbrechen würde. Du bist gerade in einem Task und ich unterbreche dich einfach mit irgendeinem Impuls. Stell dir irgendeine Frage, was ja auch im Großraumbüro passieren kann. Was ich beobachte, ist, dass man extrem rausgerissen wird und echt Schwierigkeiten hat, wieder reinzukommen. Also gefühlt auch mehr als jemand, der jetzt neurotypisch ist und mal, weißt du, kurz abgelenkt wird. Wie siehst du das und wie sollte man damit am besten umgehen? Sich gar nicht erst ablenken lassen? Weißt du, ist das überhaupt eine Korrelation oder bilde ich mir das nur ein? Wie stehst du dazu?
Also für jemanden mit ADS sind Transitions im Allgemeinen immer sehr, sehr schwierig. Also wenn man jetzt zum Beispiel morgens aufsteht und arbeiten anfangen muss, das ist ja eine Transition. Und die fällt einem oft sehr schwierig.
Okay.
Wenn man aus dem Wochenende kommt, zum Beispiel heute ist Montag, fällt es Leuten oder vor allem Leute mit ADS extrem schwierig, dann anzufangen oder sich wieder auf die Arbeit einzustellen oder auch nach einem Urlaub und so weiter. Und es ist dann auch eben bei diesen kleinen oder eher kurzen Momenten, dass man bei der Arbeit unterbrochen wird und dann wieder anfangen muss. Und obwohl es nur oft oder manchmal nur so kurz ist, fällt es einem dann ganz schwierig, weil man muss sozusagen nochmal so eine Art Reset machen und sich nochmal neu hinsetzen und nochmal alles so von Anfang an durchgehen. Wo war man? Wo macht man weiter? Wo ist meine Motivation? Wo kriege ich die her?
Auch Dopamin und neu verhandeln, ne? Wo ist das Dopamin? Hallo?
Ja, genau.
Verstehe ich.
Genau. Und wenn es möglich ist, ist natürlich immer gut, diese Ablenkungen zu vermeiden. Aber natürlich ist das nicht immer möglich, vor allem wenn man jetzt in einem Job ist oder im Büro arbeitet, wird es immer diese Ablenkungen geben. Und da wäre es dann super, wenn man lernt oder Strategien für sich selber findet, die einen es einfacher machen, dann wieder anzufangen. Also zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, wenn man jetzt unterbrochen wird, dass man nur kurz sich notiert, wo war ich überhaupt? Weil da Leute mit ADS auch mit dem Kurzzeitgedächtnisproblem haben, wissen sie vielleicht auch gar nicht mehr, wo sie dann genau waren. Also dass man es einfach mal kurz notiert und es dauert ja auch oft nicht lange.
Ah, wegen dem Frontallappen, das du angesprochen hattest, ne? Das war ja auch mit Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, wenn du rausgerissen wirst, sag dann kurz, einen Moment, ich schreibe mir kurz auf, wo ich war und dann, ja, was willst du von mir?
Cool. Genau. Und dann kann man sich dann auch wieder so, wenn du jetzt zurück an das Interspace Nervous System denkst, was wir besprochen haben, kann man sich da auch so Sachen rauspicken, die es dann einfacher machen, erstens wieder die Motivation zu haben, anzufangen. Also zum Beispiel, dass man jetzt einen Song anmacht, ein Lied, das man vielleicht auch gerne mag, während man wieder alles an seinem Laptop richtet, wo man irgendwie war, nochmal die Dokumente öffnet, die man braucht, dass man dann einen Song hat, Zeit hat, das dann alles zu machen. Das ist dann auch zeitlich begrenzt. Dann weiß man, okay, ich habe 3 Minuten oder wie lange auch dieses Lied geht, um das alles zu wieder vorzubereiten und nochmal ein bisschen Dopamin und Motivation zu tanken.
Einzustimmen.
Und dann kann ich weitermachen.
Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Und das ist ja auch das Schöne, Janina, du zeigst ja auch, und ich habe das ja auch im letzten Jahr ganz stark gemerkt, es gibt ja Wege. Es ist ja nicht so, als wärst du ausgeliefert. Oh, jetzt hast du ADHS, jetzt bist du ein Opfer in deinem Leben, weißt du, für immer gehandicapt. Ja, ich finde es wichtig zu betonen, wenn es unbehandelt bleibt, wenn du es ungesteuert lässt, wenn du keinen Support erhältst, kann es richtig zu einer mentalen Krankheit werden. Haken dran, weißt du, dass das Leid ist real, aber auf der anderen Seite bist du dem auch nicht ausgeliefert, sondern du kannst Wege und Strategien finden, wie du mit deinem Gehirn arbeiten kannst, um in deiner Stärke zu bleiben, ne? Um mit und nicht wieder deines Gehirns, oder nee, erfolgreich mit und nicht trotz deines Gehirns zu sein, oder keine Ahnung, also du weißt, was ich hoffentlich meine, weißt du, so, genau, ja, das finde ich auch nochmal sehr positiv und hoffnungsvoll.
Mhm. Ja. Und da ja so ungefähr 97% der Bevölkerung kein ADHS haben, ist es natürlich auch verständlich, dass so die Strategien für Leute ohne ADHS in Schulen oder Jobs so gelehrt werden oder die man lernt. Aber dann, wenn man jetzt zu diesen ungefähr 3% gehört, die ADHS haben, muss man dann einfach selber seine Strategien finden, um mit seinem Gehirn zu arbeiten und dann das einfach besser zu verstehen und mit bestimmten Situationen umzugehen.
Ja, mega. Lass uns doch zum Abschluss nochmal zu den wunderbaren Sonnenseiten des ADHS gehen. Janina, was sind denn die Stärken, auf die wir uns besinnen sollten? Weil okay, dass die Schwächen uns nicht die ganze Zeit auf die Füße fallen, ne, und wir nicht irgendwie komplett abgehängt werden und nichts hinbekommen. Das ist klar, dass man das irgendwie eindämmen muss, sag ich mal. Aber ich bin auch ein Freund von Stärken. Also wie kannst du noch mehr deine Stärken heben? Und ich fange einfach mal an. Ich würde sagen, hier im Unternehmertum hatten wir angerissen, ne, viele Leute, ich weiß, ich habe die Statistik jetzt nicht mehr im Sinn, aber viele, die Unternehmer und Unternehmerinnen sind, also ein hoher Anteil, ich glaube jeder Dritte, auf jeden Fall ein ganz hoher Anteil, hat ADHS tatsächlich. Es korreliert nämlich mit Ideenreichtum, Impulsivität, aber auch so unternehmerische Eigenschaften wie Risikobereitschaft, ne, und die Fähigkeit, einfach unsichere Situationen schnell zu navigieren und einfach Entscheidungen zu treffen. Und genau, das sind so, was sind noch weitere Stärken, die du erkennst in Menschen mit ADHS und wie versuchst du die auch immer rauszukitzeln und zu hebeln?
Also einmal ist es auf jeden Fall Kreativität, und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jeder ADHSler gut malen kann. Kreativität kommt ja in allen Formen, also dass sie auch, was du meinst, da ganz viele tolle Ideen haben, dass sie tolle Lösungen finden, um bestimmte Probleme zu lösen, dass sie Ideen haben, wie sie vielleicht auch etwas einfacher gestalten können, einen besseren Workflow, also dass man da auch nicht vor zurückschreckt, sowas dann vielleicht auch vorzuschlagen oder darüber zu reden oder das dann auch für sich so zu gestalten, dass es gut klappt. Dann einmal, dass sehe ich auch, dass viele Leute mit ADHS sehr driven sind. Also wenn sie ein Ziel im Kopf haben, dann können sie sozusagen alles machen, um dieses Ziel zu erreichen und dass sie da auch nicht vorstoppen. Also das ist auch oft sehr beeindruckend.
Richtig klasse. Ich habe das auch wieder gemerkt, das ist ja so, oftmals ist es so wie die Luft zum Atmen oder der Fisch, der im Wasser ist. Ne? Du spürst das ja nicht, weil das ist halt das, womit du arbeitest, aber auch mal zu wertschätzen, was das für Stärken sind. Ich habe jetzt auch neulich wieder mal gemerkt, mein Mann und ich, wir sitzen gerne einfach mal pro Tag so 1-2 Stunden und haben Ideen und tauschen die auch aus, ja, und gucken mal, welche sind praktikabel in unserem Business. Und das ist ungemein inspirierend einerseits, aber auch so sehr, ich sag mal, disruptiv, weißt du, also Dinge, die einfach so noch nicht bedacht wurden und noch nicht so wie die wir so auch noch nicht kennengelernt haben. Ich habe zum Beispiel bei einem Klienten, wir wollten nämlich in einem sehr teuren Deal den Zuschlag bekommen in einem Angebot, und ich habe mir dann überlegt, anstatt das jetzt einfach konservativ in einer PowerPoint-Präsentation zu machen, wie wäre es denn, wenn wir das alles interaktiv in einem Miro-Board packen, unser Angebot, und das alles in einem Video-Pitch packen. Ja, weil dann stichst du auf jeden Fall hervor. Und es kam ungemein gut an, weißt du, aber diese neuen Wege zu erproben und auch, wie du sagst, ich sag mal, mutig genug zu sein, dafür einzustehen, weil oftmals, ne, kann ja auch eine Verunsicherung mit einhergehen. Auch hoffentlich wird man nicht verurteilt oder, ne, oder irgendwie so bewertet. Da einfach sich drauf zu besinnen, ihr habt diese unglaubliche Lösungsorientierung, auch diese kreative Lösungsorientierung, und nutzt sie. Und da ist eher so die Herausforderung, 1000 Ideen, wie viel willst du davon wirklich umsetzen? Also wie schaffst du es auch, die wichtigen dann umzusetzen? Ich glaube, das dann nochmal auf einem anderen Brett.
Ja, das stimmt.
Cool. Janina, jetzt kommen wir am Ende an. Und zwar, wir haben jetzt über vieles gesprochen. Gibt es etwas zum Thema ADHS und auch aus deinem Erfahrungsschatz, was du möchtest, was die Zuhörenden unbedingt mitbekommen? Irgendwas, was wir auch noch nicht besprochen haben vielleicht, was du nochmal betonen möchtest an der Stelle?
Also, dass wenn du ADHS hast, dass du dann nicht immer dagegen ankämpfst, sondern einfach wirklich es akzeptierst und lernst, mit dir und deinem Gehirn umzugehen und wie du das einfach stärken kannst und nicht dich zu sehr auf das ganze Negative fokussierst, sondern auch schaust, okay, wie kann ich mich ideal unterstützen, wo kann ich meine Stärken hervorheben und wie kann ich dann für die Sachen, die mir einfach schwerfallen, wie kann ich da mir Hilfe holen, mir selber Hilfestellungen geben, um es einfacher zu machen. Weil wenn man immer dagegen ankämpft, verbraucht man natürlich auch Unmengen an Energie, weil man immer gegen sich selber irgendwie ankämpfen muss. Also das ist, finde ich, so das Wichtigste, was ich immer den Leuten mit ADHS mitgeben möchte.
Richtig toll. Und wenn wir mal bei wieder dieser bildhaften Sprache bleiben, kam mir gerade so dieses Bild von so einer Strömung und einem Fluss, weißt du? Und dein Gehirn funktioniert vielleicht andersrum, clockwise, weißt du? Nach links die Strömung. Und du kannst es versuchen, gegen die Strömung zu schwimmen, einfach nur um einfach dazuzugehören und dich anzupassen oder akzeptieren und dich mittreiben lassen und mit deinem Gehirn fließen, sag ich mal, und mit ihm arbeiten. Und dann sind die Dinge auch leichter, ne? Und dann kommst du auch schneller vielleicht an deine Ziele.
Mhm. Ja, genau.
Mega. Vielen, vielen Dank, Janina. Eine Abschlussfrage, die ich gerne immer den Gästen noch mitgebe. Und zwar, unsere Arbeitswelt wird ja immer komplexer. Ne? Auch wir haben über TikTok gesprochen, auch die Komplexität der Welt, dass wir uns stetig auch ablenken lassen, Reizüberflutung haben. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, eine radikale Veränderung zu bewirken, ja, um ADHS-Menschen zu unterstützen, um was in der Welt auch zu verändern. Wie sähe das aus? Was würdest du verändern?
Ich würde mir wünschen, dass man, also ich denke jetzt so an Job und Büro, ja, dass man da sich selber auch so ein bisschen kreativer ausleben lassen kann, dass man so zum Beispiel sein Office ein bisschen so gestalten kann, wie man es selber will, dass man sich vielleicht eher so mehr in die Ecke setzt oder dass man schöne bunte Bilder aufhängt, um ein bisschen mehr zu motivieren, dass man da einfach ein bisschen seine Kreativität so rauslassen kann. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass man dann im wirklich realen Leben auch wirklich mehr Access zu Accommodations und Unterstützung im Job hat.
Also du meinst so mentaler Support, psychologischer Support, aber auch so über Gruppen? Oder was meinst du mit Accommodations?
Also, dass man dann von der Firma oder wo man arbeitet eben zum Beispiel Unterstützung bekommt wie Noise-Canceling-Headphones oder bestimmte zum Beispiel AI-Softwares, die dann gleich das Meeting in Notizen zusammenfassen, dass man da wirklich auch dazu Zugang hat. Und oft müssen die Firmen so etwas eigentlich einem geben oder wenn man jetzt eben ADHS hat oder andere Krankheiten, aber dann in der realen Welt sieht es leider oft anders aus oder gibt es dann doch nicht so viele Resources, die die Firmen für einen haben.
Das heißt, die Technologie, die schon auf dem Markt ist, ne, dass das irgendwie auch für Mitarbeitende mehrwertstiftend eingesetzt wird, dass jetzt dieses Executive Functioning so ein bisschen entlastet wird, Meeting Minutes, Strukturierung und irgendwie auch diese Entfaltung am Arbeitsplatz gestärkt wird. Mega cool. Mhm. Und ich denke, da kann man ja auch, ich arbeite ja viel mit Führungskräften zusammen, über Führung auch viel machen. Ne? Allein, dass die Führungskraft sich vielleicht diese Podcast-Folge anhört, sich zu dem Thema sensibilisiert, versteht jetzt, okay, das ist ein Interest-Based Nervous System, anderes Gehirn, weniger Dopamin, weißt du? Deswegen strauchelt mein Mitarbeiter vielleicht gerade auch oder ich selbst auch mit dem Thema Zuverlässigkeit und Strukturierung. Wie kann man das eigentlich, ne, unterstützen und da auch, ich sag mal, durchcoachen oder begleiten? Das ist ja, wäre ja auch schon ein Riesenmehrwert an der Stelle.
Mega. Ja, genau.
Richtig, richtig cool, Janina. Tausend Dank dir für die ganzen Insights. Ich habe viel gelernt und ich bin mir sicher, unsere Zuhörenden könnten auch ganz viel mitnehmen. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.